ist Gnade und Gesetz. Bibelstelle in Johannes Kapitel 1. Und zwar die Verse 14 bis 17. Ich rede mal rechts um. Du bist der Erste. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Moment, wer weiß, wer das Wort ist? Genau, Jesus wurde Fleisch, genau. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugte von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist von mir geworden, denn er war eher hier als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals.
Bis dahin dann Sie.
Das war ich, danke. Diese Verse sprechen so klar darüber, dass die Gnade personifiziert ist in Jesus Christus. Das heißt, als Jesus Christus auf die Erde kam, hat er uns Gnade angeboten. Er hat gesagt, ihr schafft das nicht, dieses Leben zu leben aus euch selbst, mit eurer Kraft, mit euren Fähigkeiten, wie ihr das tun solltet. Das haben 4000 Jahre oder 3000 Jahre Menschen versucht. Das Gesetz besteht schon seit Mose. Und das Gesetz stellt Ansprüche an den Menschen. Tu so, tu das, halte das. Und die viele Schlachterei, Opferei der Tiere, wenn sie Tiere darbringen mussten, wenn sie wieder gesündigt hatten, zeigt einfach auf, ich habe es wieder nicht geschafft, ich habe es wieder nicht hingekriegt. Sie versagten also ständig dabei, das war auch Gottes Wille. Gott wollte, dass sie sich selbst erkennen, dass sie ohne ihn es nicht schaffen. Gott wollte im Grunde den Menschen schwächen in seinen Selbstbemühungen, um auf sich hinzuweisen, ich will dir helfen, du schaffst es nicht mit deiner Kraft. Weil wenn Gott auf unsere Kraft gebaut hätte, dann hätte er uns alle im NATO-Einheitsschild machen müssen. Er hätte uns alle gleich machen müssen. Die gleichen Intelligenzquotienten, die gleichen Voraussetzungen, die gleiche Ausbildung, die gleiche Erziehung. Sonst hätten wir nicht die Möglichkeit gehabt. Wir wären unterschiedlich in den Fähigkeiten. Und jeder hätte gesagt, was, du kannst es nicht, was bist du für ein Versager. Er hätte über den anderen gestanden. Aber Gott will nicht, dass irgendjemand von uns über den nächsten steht, über einen höher ist als der andere. Und die Gnade, die bringt uns alle auf ein Level, auf eine Höhe. Und die sagt, du bist nicht mehr wie ich bin nicht mehr wie du. Jeder kann die Kraft Gottes, die durch den Heiligen Geist uns gegeben ist, in Anspruch nehmen. Jeder kann Gnade in Anspruch nehmen. Durch Gnade haben wir Zugang, zu dem natürliche Menschen keinen Zugang haben. Aber, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte mit einer Frau kennt, die 22 Jahre in ihren eigenen Schuhen gelaufen ist. 22 Jahre, das will schon was heißen. Baba, tut mir leid, ihr wird pleite gegangen, wenn das jeder so machen wollte. Und dann war sie endlich nach 22 Jahren in ein Schuhgeschäft gegangen, hatte neue Schuhe anprobiert, diese und jene. Nach einer Stunde trat sie in ein paar Schuhe und sagte, die passen mir, die nehme ich. Und sie hat gemerkt, sie war in ihre alten wieder zurückgetreten. So ist es mit uns. Wenn wir Jahre oder Jahrzehnte aus uns selbst gelebt haben, aus unserer Kraft, aus unserer Anstrengung, man hat uns gefordert, versteht ihr? Du musst bringen, du musst das leisten, du musst das hinkriegen. Dann sind wir so geprägt, es geht immer wieder in die alten Schuhe zurück. Als kleiner Junge durfte ich bei meinem Onkel Trecker fahren, der hat einen Hof gehabt. Dann durfte ich flügen und so weiter, mit dem Trecker habe ich natürlich gerne gemacht. Wenn ich dann die Feldwege hochgefahren bin, die waren noch nicht so asphaltiert wie heute, dann musste ich aufpassen, dass ich nicht in die Spur runterkam. Da waren die Spuren immer sehr tief. Wenn du da reingerutscht bist, da kommst du kaum noch wieder hoch. Du musst also immer genau darauf achten, dass du oben bliebst. Nicht wieder in die alte Spur, in die eingefahrene Spur zurückrutscht. Und so ist auch hier. Wir sind in Gefahr, in die eingefahrene Spur zurückzurutschen. In der eingefahrene Spur, dass wir von uns selbst was erwarten. Aber Gott sagt, erwarte nichts von dir selbst, erwarte alles von mir. Und das ist so neu, im Grunde neu für uns. Erwarte nichts von dir und lass auch nichts von dir erwarten, sondern erwarte alles von mir. In Jeremia 17, da sehen wir die Auswirkungen. Wenn wir von uns oder von anderen etwas erwarten, wir können das natürlich auch die Verse 5 und 6, Seite 1, bevor wir es lesen, wir können das natürlich auch mit anderen machen, ja? Dass wir von Menschen etwas erwarten. Ja, ich erwarte so und so von dir. Wir sollen aber nicht so in der Horizontalen etwas erwarten von den Menschen, sondern stellt euch einfach mal eine Pyramide vor, ein Dreieck oder ein Dreieck. Jetzt einfach mal nur sinnbildlich. Oben auf der Spitze ist Jesus. Und ich nehme jetzt mal dich, Ludwig, ja? Auf der Spitze ist Jesus und da bist du. Und ich möchte jetzt was von dir. Im Herzen erbitte ich das, was ich von dir erbitte, dass Jesus dir das gibt. Ich sage das nicht, Jesus möge dir jetzt so und so geben. Ich rede nicht religiös, es geht nicht um religiös. Aber in unserem Herzen haben wir die Erwartung, Jesus gibt jetzt Friedrich, dass er uns zu trinken geben kann, als Beispiel. Wir segnen ihn dann wieder dafür, dass er auch uns heute hier so reichlich, so wunderbar hier bedient. Ich erbitte das also nicht von dir, sondern von Jesus, obwohl du der Geber bist. Aber Gott will dir da zurückgeben. Und so ist auch in den Kräften, in dem, was man von uns erwartet, im Natürlichen. Ich erwarte das nicht von den Menschen in der Horizontalen, dass ich sage, streng dich an, reiß dich zusammen, sondern ich sage, jetzt mal ganz einfach gesprochen, begnadige ihn, oder ich kann es auch anders nennen, segne ihn, gib ihm die Fähigkeiten, gib ihm die Weisheit dazu, gib ihm das Können dazu. So, dann stelle ich keine Forderung an ihn selbst und er verkrampft sich nicht und ich sage, bleib ruhig, Kleiner, Jesus wird dich segnen, Jesus wird dir das geben. Und das entspannt den Menschen. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen, dass wir rauskommen aus diesem anstrengenden Leben. Denn ein anstrengendes Leben sieht auch anstrengend aus. Maria Prell hat mal gesagt, sag mal deinem Gesicht, dass du Nachbar Jesu bist. Entspann dich. So, Jeremia 5 und 6.
17, 5 und 6.
Ja. Mhm.
So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn.
Genau.
Der wird sein.
Bis dahin. Achso, ja, das geht noch weiter. Entschuldigung.
Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt.
Genau. Wer vom Menschen erwartet oder vom Fleisch erwartet, meint, Fleisch meint von deinen Fähigkeiten. Ja, ich kriege das schon hin. Ich krempel die Arme hoch. Ich mache das schon. Auf mich kannst du dich verlassen. Petrus hat das auch gemacht. Jesus musste ihm diese Lektion erteilen. Petrus hat gesagt, Herr, wenn dich alle verlassen, ich verlasse dich nicht. Und was hat Jesus zu Petrus gesagt? Petrus, ehe der Hahn kräht, dreimal kräht, wirst du mich verleugnet haben. Ich nicht, ja, alle anderen, ja, das sind Versager, aber ich doch nicht. Der starke Mensch, der in sich selbst stark ist, und als Petrus erlebte, dass das eintrifft, wie Gott es gesagt hat, da weinte er bitterlich, weil er einfach sich als Versager gesehen hat. Und dann gibt es Menschen, die sprechen das auch über sie aus. Ich bin Versager, ich kriege gar nichts hin, mit mir ist nichts los. Die verdammen sich schlussendlich noch dafür. Und das ist doch noch das Schlimme, was dabei geschieht. Wir sollten uns nicht verdammen, sondern von Gott erwarten, der will uns beschenken. Und wenn Gott uns beschenkt und wir können das dann plötzlich, dann will er auch den Dank wieder zurückhaben dafür. Für diese Dinge, dass er uns geholfen hat. So, jetzt die nächsten Verse lesen wir gleich noch. 7 und 8.
Doch ich segne jeden, der mir ganz und gar vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach steht und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Nichts ist so undurchschaubar wie das Menschen.
Bis dahin, danke. Vers 6 und 7, ne? Ne, 7 und 8 hätte ich gesagt. Mhm. Hast du aber fertig, ne? Oder weil ich eine andere Übersetzung habe? Nee,
ist fertig.
Mhm. 8 ist zu Ende, ne?
Ja.
Mhm. Ja, danke. Also der Mensch, der auf den Herrn vertraut, selbst in dürrer Zeit, dürre Zeiten lang, wo es natürlich nichts mehr zu hoffen gibt. Ja, als Beispiel, ihr habt keine Kunden, ja? Du gehst vor die Tür, stehst da rum, du siehst, die gehen überall anders hin, ja? Dann kannst du sagen, Jesus, ich fordere dich jetzt heraus, bitte schick uns Kunden. Bitte lass mich einfach jetzt Gnade erleben. Ich will sehen, wie Gnade funktioniert. Und dann gehst du zum Chef und sagst, ich habe gerade für Kunden gebetet, warten Sie ab, was jetzt kommt. Das ist Mut.
Habe ich schon mal gemacht.
Wunderbar. Das heißt, wir erwarten Gnade für die Dinge. Und wenn die Dinge auf normaler Ebene runtergehen, und das werden sie tun, die werden runtergehen, und je mehr sie runtergehen, sollten wir nicht anfangen zu murren und zu klagen, oh, was ist denn los, nichts läuft mehr. Wir sollten anfangen, die Gnade, die uns bereitgestellt ist, in Anspruch zu nehmen für unser Leben. Denn wir sind Gottes Kinder, wir sind seine Töchter, seine Söhne. Und seine Töchter und seine Söhne können anders kommen wie ein fremder Sohn, oder? Wenn ein fremdes Kind zum Vater kommt und sagt, dein Sohn hat ein Fahrrad, schenk mir auch eins. Was sagt er denn? Geh zu deinem Papi, geh zu deinem Papi. Gut, also ich komme zurück zu Johannes 1. Da sagt Johannes, denn aus seiner Fülle haben wir alle genommen. Johannes 1, 16. Vers 16 haben wir schon gelesen. Hat vielleicht gelesen. Denn aus seiner Fülle haben wir alle genommen oder empfangen. Da steht Fülle. Ich weiß nicht, was bei euch für ein Wort steht.
Reichtum.
Ja. Ja. Wenn unser Vater reich ist, wenn er die Fülle hat, dann können wir doch hingehen, oder? Wir können das von ihm beanspruchen, was uns mangelt, was uns fehlt. Die Bibel sagt im Jakobusbrief, nicht um seine selbstsüchtigen Wünsche zu befriedigen, sondern wirklich, wo, weil wir das brauchen, weil das ein nötiger Bedarf ist unseres Lebens. Also es geht darum, wozu ich das tue. Ja? Das Motiv spielt auch eine Rolle. Aber aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Das ist das Prinzip, das müssen wir einfach sehen. Wer nicht kommt und nicht bittet und auf seine Fähigkeiten vertraut, geht baden. Das heißt, er wird nicht die Gnade erleben. Er vertraut auf Menschen, strengt durch an, reißt sich zusammen und er wird dabei erleben, dass es wie ein Fluch ist, weil er nicht vom Herrn vertraut. Und Menschen, die im Grunde genommen damit ja auch gnadenlos sind, habt ihr das Wort ja auch schon gehört, ja? Gnadenlos, die geben keine Gnade. Was ist das für ein Ausdruck, wenn du sagst, die Person ist gnadenlos? Ist das nicht ein starker Ausdruck?
Das beschreibt, dass die Person gnadenlos ist.
Naja. Ja, aber im Grunde soll es zum Ausdruck bringen, sie nimmt keine Gnade, sie braucht keine Gnade und sie gibt auch keine Gnade. Anita hat bei der letzten Hochzeit, wo wir vor 14 Tagen, wo wir in der Hochzeit waren, hat Anita zum Schluss einige Menschen auch angesprochen, die Jesus noch nicht kannten. Verteilte dann Traktate und sprach sie darauf an und ein Mann sagte so in mittleren 30ern, ich brauche das nicht, ich mache alles selbst und kriege alles selbst hin. Und man sah an seinem Gesicht, dass er an der Flasche hing, dass er als Alkoholiker war. Das belog sich selbst, kriegt alles selbst hin. Wir brechen zusammen darunter, wenn wir alles selbst hinkriegen wollen, wie Petrus. Das ist dann auch ein Demutsakt, die Gnade zu beanspruchen. Das ist auch etwas, das ich zugebe. Auf der einen Seite, ja, wenn ich überfordere mich in diesen Dingen, ich überschätze mich in den Dingen. Und dann geht es zum Herzinfarkt oder zum Nervenzusammenbruch, wenn es ganz streng kommt. oder die Menschen sind erschöpft. Und Jesus hat gesagt in Matthäus Kapitel 12, kommt her zu mir alle, ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ja? Er will uns erquicken, das soll leicht gehen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Weißt du mehr? Das Gesetz der Schwerkraft?
Nö, ne? Das wollen wir.
Das ist alles noch unten. Ich muss da nicht mehr zu lange aufzuhalten. Wir haben ja über dieses Thema schon einigermaßen gesprochen. Dennoch wollen wir noch mal einige Regeln durchgehen. Die erste Regel ist, wollen wir uns nochmal in Römer 5 ansehen. Haben wir aber eben auch schon in Johannes 1 gelesen, aber einfach nochmal zur Festigung, Römer 5. Eins und zwei.
Man kennt die durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, steht nun nichts mehr zwischen uns und Gott. Wir haben Frieden mit ihm. Wer verdanken wir das? Allein Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben mit Gott geöffnet. Voller Freude danken wir Gott dafür, dass wir einmal an seiner Herrlichkeit teilhaben werden.
Ja, das ist eine neue Übersetzung. Bei mir heißt es dann, durch den wir mittels, das, also durch den Glauben, auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Also der Glaube, der Glaube ist das Mittel, durch die ich die Gnade überhaupt in Anspruch nehmen kann. Wenn mir eine Gnade anbietet, als Beispiel, ich habe Durst. Und Friedrich bietet mir hier ein Glas Wasser an. Und ich glaube nicht, dass ich das, ich habe jetzt kein Geld mit, ja. Und ich sage, kannst du nehmen, kannst du trinken. Und ich glaube das nicht, dass ich das kostenlos kriege. Dann werde ich das Glas nicht anrühren. Dann werde ich stehen lassen, weil ich nicht glaube, weil ich Angst habe, er könnte doch dazu kommen, dass ich es bezahlen muss. Mir ist so eine Sache passiert, die ist jetzt, da war ich noch nicht, glaube ich, die ist jetzt bestimmt schon fast 30 Jahre her. Anita und ich sind auf Sylt gewesen und ich habe das nicht richtig mitgekriegt, auch nicht richtig zu. Ein älterer Mann hat uns eingeladen in einem Restaurant. Er hat es aber so ausgedrückt, das war nicht eindeutig für mich, was er gesagt hat. Kommen Sie her, wir gehen was essen. Ja. Und er nahm eine Karte und suchte sich was Schönes aus. Anita auch gleich suchte sich was Schönes aus. Und ich komme gleich wieder, ich auf Toilette, mein Portemonnaie auf, das Geld gezählt. Und habe geguckt, was Anita schon bestellt hat. Ich habe schon geschwitzt. Ja, ich habe gedacht, du kannst ja nicht mehr viel bestellen. Ich habe einen gebackenen Kamm bestellt. Ja, bestellen sich doch, ist doch hier so reichhaltiger. Ja, nein, danke, ich bin ziemlich schon gesättigt, nur noch diese kleine Sache. Und zum Schluss hat er gesagt, die Rechnung bitte. Dann hat er bezahlt. Ich hatte keinen Glauben. Ich hatte keinen Glauben, dass der das bezahlt. Anstatt dass ich nur nochmal nachfragt, das war mir zu peinlich. Ja. Sollte das eine Einladung sein, hätte man ja fragen können, ja? Dann wäre die Sache gegessen gewesen, hätte ich herrlich essen können. Da habe ich nur zum Kammler gegriffen. Und warum? Weil ich keinen Glauben hatte zu dieser Zusage. Aber hier heißt es, mittels des Glaubens haben wir Zugang zu dieser Gnade. Und das geht uns oft des Öfteren auch so. Wenn wir Heilung oder irgendetwas brauchen, und die Bibel sagt es, wir haben nur mittels des Glaubens Zugang zu dieser Gnade. Wenn wir nicht glauben, dass das für mich ist, oder das gilt nicht für mich, das gilt für die oder so, durch den Unglauben, so steht es in Jakobus Kapitel 1, bleibt uns die Sache verschlossen. Der Nichtgläubige, der Zweifler, sagt die Bibel in Jakobus 1, empfängt nichts. Ja, wir müssen uns entscheiden, wir müssen einfach sehen, dass der Teufel auch immer an diesen eklatanten Stellen angreift. Wenn er also verhindert will, zum Beispiel, dass wir geheilt werden, wird er unseren Glauben angreifen. Weil wenn wir nicht glauben, kriegen wir es nicht, das weiß er genau. Er hat nicht mehr die Waffen, dass er uns die Dinge wegnehmen kann. Aber er kann uns immer noch Zweifel schicken. Ob das für uns gedacht ist, das kann man doch nicht so wörtlich nehmen oder irgendwie so. Also der Glaube ist die erste Regel, durch den Glauben haben wir Zugang. Die zweite Regel ist, etwas zurück in Römer 4, Vers 4. Durch das lesen wir 2 bis 4, um den ganzen Zusammenhang wieder zu haben.
Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet, nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit.
Ist der nächste Vers noch nicht.
Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an wen glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet.
Ja, Amen. Wir lesen ja zwei Haltungen, in denen wir leben können. Die eine Haltung ist dem, der sich das verdienen will. Ja? Der zum Beispiel sagt, Gott hat mir das jetzt meinetwegen geschenkt, jetzt tue ich auch was Gutes dafür. Als wenn Gott das heimzahlen will irgendwo. Und die Bibel sagt, das geht nicht. Wir müssen uns entscheiden, wir können nicht mit Werke, die das, was Gott uns geben will, verdienen. Auch nicht die Zeugen, die Jehovas zum Beispiel, die glauben, dass wenn sie so und so viele Traktate verteilen, sie oben angenommen werden. Sie wollen sich das Himmelreich verdienen. Aber das Himmelreich ist schon erworben durch Jesus Christus. Und es kann nur von uns in Anspruch genommen werden, indem wir das, was Jesus für uns getan hat, in Anspruch nehmen. Wir können nur durch Glaube es in Anspruch nehmen. Wenn es wieder durch Werke geschieht, haben wir wieder die gleiche Ebene. Der eine ist clever in den Werken, der ist kräftig, und der andere ist nicht so kräftig. Ein Mann kam zum Arzt und er beklagte sich, dass er immer so müde ist, dass er nichts gebacken kriegt. Und dann hat der Arzt gesagt, hier, können Sie denn noch etwas schnell? Hat er gesagt, oh ja, ich werde schnell müde. Also dem, der nicht so kräftig ist, der nicht so schnell ist, der wird sofort benachteiligt, weil er es nicht in seinen natürlichen Fähigkeiten nimmt. Und manche Menschen, auch Geschwister, Gläubige, verweisen immer noch darauf, dass sie sagen, ich kann das nicht so schnell. Verstehst du? Was sie damit aussagt, ich kann das nicht so schnell. Anstatt dass sie Gnade beansprucht, sagt, und ich fange jetzt an, Gnade zu beanspruchen. Ja, man verflucht sich selbst, genau. Man legt sich im Fluch auf, indem man wieder nach Jeremia 5 und 6 wieder auf sich, wer fleischesarm, zu seiner Kraft macht, anstatt dass er sagt, ich werde jetzt Gnade beanspruchen, dann werden wir sehen, was die Gnade vermag. Ja? Versteht ihr, wir müssen mehr Gnadenmenschen werden. Je mehr wir Gnadenmenschen werden, je entspannter werden die Gesichter, je lockerer geht das, weil wir nichts mehr von uns erwarten, aber alles von Jesus. Also wir versuchen es nicht zu verdienen, sondern wir machen es wie Abraham. Was konnte der Abraham tun, um Millionen von Kindern zu kriegen? Was konnte er tun? Als Gott sagte, guck zum Himmel auf, siehst du die Sterne, kannst du sie zählen? So viel Nachkommen werde ich dir geben. Was hat er machen sollen? 100 Frauen heiraten? Was hat er machen sollen an dieser Stelle? Ich fange mich mal fleißig an. Nein, er hat einfach gesagt, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich glaube dir. Ich glaube dir, Gott. Da hat Gott gesagt, der Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das heißt, der Glaube hat Gott freigesetzt, das zu tun. Das habe ich ganz praktisch erlebt, wie sowas funktioniert. Unsere Dr. Carina damals, ich weiß nicht genau, wie alt sie gewesen ist, ziemlich klein noch, wollte sie sich taufen lassen. Und die hat sich einfach so zum Segen verhalten, das hat mein Herz so berührt, wie die auch dann nach der Taufe ist die aufgestanden, die war vielleicht, weil wir haben sie ziemlich jung taufen lassen, weil sie war schon so reif damals. Ich weiß also nicht genau, nehmt mich nicht so mein Wort, vielleicht war sie 7 oder 8, ziemlich jung. Aber sie hat gesagt, und ich lasse mich taufen. Und wir haben sie angeguckt, warum willst du dich taufen lassen? Da hat sie uns die Taufe erklärt, wie ein Erwachsener. Da haben wir gesagt, das können wir ja nicht verwehren. Und dann ist sie aufgestanden, hat Zeugnis gegeben, wie ein Erwachsener. Und ich war einfach so glücklich, wie sie das gemacht hatte. Und wir waren noch 3 Wochen im Ausland. Dann habe ich ihr gesagt, wenn man nach Hause kommt, ich wusste, was sie liebte. Die spielte ja mit Barbie-Puppen. Dann habe ich gesagt, wenn man nach Hause kommt, schenke ich dir ein Barbie aus. Die ist wie aus allen Wolken. Die hat mich in den Arm genommen, hat mich gedrückt. Danke für das Barbiehaus. Die ist im Zimmer umhergetanzt. Ich habe ein Barbiehaus. Ich habe ein Barbiehaus. Ich habe ein Barbiehaus. Die hat sie doch gar nicht gehabt. Sie hat sich schon so verhalten, als wenn sie es schon hätte. Und wisst ihr, was dann passiert ist in meinem Herzen? Und wenn ich das Geld nicht gehabt hätte, ich hätte mir den letzten D-Mark zusammengespart, ich hätte sie nicht enttäuschen können. Weil sie auf mich so vertraut hat. Versteht ihr, was sie gemacht hat? Sie hat nicht gesagt, ja Papa, und ich werde jeden Tag Mama den Flur putzen und die Fenster schrubben oder was weiß ich was, damit ich mir das Barbiehaus abverdiene. Was hätte in mein Herz passiert? Ich wäre traurig geworden. Wenn sie das, was ich ihr schenken wollte, sie hätte verdienen wollen. Aber nein, sie ist umhergetanzt und hat sich verhalten, als wenn sie es schon hat. Das hat mein Herz so glücklich gemacht, dass ich habe zu Anita gesagt, meiner Frau, und wenn ich das Geld nicht hätte, ich würde mir alles zusammensparen, um ihr ein Barbiehaus zu kaufen. Ich könnte sie nicht enttäuschen. Und so ist der Glaube, versteht ihr? Der Glaube ist ein ganz tiefes, es drückt unsere Liebe zu Jesus aus. Und diese Liebe, die wir damit ausdrücken, in diesem Vertrauen, die kann er dann nicht enttäuschen. Die syrophönizische Frau hatte diesen Glauben. Sie kam um ihrer Tochter willen zu Jesus. Als syrophönizische Frau hatte sie zur damaligen Zeit kein Recht, Heilung für ihre Tochter zu fordern, weil Heilung zur damaligen Zeit nur für die Juden gedacht war. Und die Juden waren in der damaligen biblischen Sprache genannt als reine Tiere und die Heidennation als unreine Tiere. Und darum hat Jesus auch gesagt, das Brot ist nicht für die Hunde, sondern, also unreines Tier, sondern für die Kinder. Und sie hat gesagt, aber für die Hunde fallen auch Krümel unter den Tisch. Und Jesus hat sie angesehen, im Glauben in ihn investiert. Dann hat er gesagt, Frau, dein Glaube ist groß, geh nach Hause, deine Tochter ist geheilt. Das heißt, die selbst keinen rechtlichen Anspruch hat, hat ihn durch Glauben bekommen. Versteht ihr? Und wir, du und ich, wir sind nicht rechtliche Nachkommen Abrahams. Das sind die von Jakob, Isaak abstammen. Das sind die natürlichen Nachkommen. Aber wir sind die durch Glaube ein Recht haben, einen Anspruch zu haben. Und wenn unser Glaube da ist, unser Glaube an ihn und wir festhalten in diesem Glauben, setzt der Glaube Gnade frei. Wir müssen das Prinzip verstehen. Wenn wir das verstehen und wir beharren, wir halten fest, in Lukas Kapitel 18 wird von der betenden Witwe gesprochen, da wird einfach diese Beharrlichkeit der betenden Witwe betont, die immer wieder zum Richter ging und sagt, ich fordere auf mein Recht. Jeden Tag kam sie neu. Und Jesus hat es als Beispiel der Beharrlichkeit bestanden und hat gesagt, wenn ihr genauso kommt, und ihr haltet so lange fest, bis ihr es habt, werdet ihr es bekommen. Aber dann sagt Jesus wieder, er wirft die Sache zurück und sagt, werde ich Glauben finden auf Erden, wenn ich wiederkomme? Seht ihr, der Glaube, es geht um den Glauben. Er sagt, wenn der Glaube nicht da ist, wird es die Dinge nicht vorbringen. Und jetzt möchte ich nochmal ganz besonders die betonen, Geschwister von uns, die ungläubige Kinder, ungläubige Ehepartner, ganz auf diesem Gebiet. Haltet fest an den Zusagen Gottes, bis es da ist. Lasst nicht los, gebt nicht ermutigt auf, indem ihr auf das guckt, was ihr seht. Wie sie sich verhalten, was sie sagen. Hör mal auf mit dem Quatsch, ich will damit nichts zu tun haben. Lass sie reden, wie sie reden. Geh du in dein Zimmer und sage, und Jesus, du wirst doch treu sein. Du wirst zu deinem Wort stehen. Ich werde erleben, dass du das schenkst, was ich sage. Und was ich dir erbitte. Wir haben das jetzt erlebt bei dem Vater von dem Daniel Yahav, diesem Pastor, diesem messianischen Pastor. Sein Sohn war ja im Holocaust, ihr habt es ja im letzten Jahr gehört, wo in Hannover Zeugnis darüber gegeben hat. Der hat sich bis 14 Tage vor seinem Tod nicht bekehrt. Und von heute auf morgen hat er sich bekehrt. Dann hat er noch ich weiß nicht, wie lange jetzt genau, 8 Tage Zeit gehabt, er hat nur mal gesagt, ich vergebe, immer wieder, ich vergebe. Wer hat das bewirkt in ihm, diese Vergebung? Wer hat dieses Verlangen nach Vergebung bewirkt in ihm? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der gesagt hat, ich werde jetzt tun, was mein Sohn Daniel von mir erbeten hat, nämlich, dass mein Vater nicht nach Hause geht, bevor er gläubig geworden ist. Der Gott hat es getan, rechtzeitig. Aber auch nicht zu früh. Ja, er kommt auch nicht zu früh, er testet unseren Glauben. Die dritte Regel ist, Gnade auch zu erbitten. Ohne Bitten gibt es nichts. Gucken wir mal uns den Hebräerbrief an. Der Mensch, der zu stolz ist, etwas zu bitten, wird auch nichts bekommen. Hebräer Kapitel 4. Vers 15 und 16.
Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der unfähig ist, unsere Schwachheiten mitzuerleiden, sondern der in allen Dingen versucht wurde. Ach so, versucht wurde wie wir. Ich hatte jetzt auch nichts mehr.
Der war richtig.
Ja, versucht wurde wie wir, aber ohne Sünde blieb. Darum lasst uns mit freudiger Zuversicht zum Thron der Gnade herantreten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade zur rechtzeitiger Hilfe finden.
Ja, genau. Der Vers ist doch ganz eindrücklich, dieser Vers 16. Lasst uns mit Freudigkeit oder Freimütigkeit, ja, nicht in einer Verzagtheit, wird er das erhören, wird er mir helfen, sondern einer Freiheit, so man einfach drauf zugeht. Natürlich gibt er mir das. Zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen. Und Gnade findet zur rechtzeitigen Hilfe, ja?
Ja.
Gut, noch ein weiterer Vers, 1. Petrus 1. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Vers 13.
Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf dieses Ziel ein. Lasst euch nichts vormachen, seid nüchtern und richtet all eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die ihr euch in vollem Ausmaß an den Tag erweisen wird, den Jesus Christus als Herr der Welt wiederkommt.
Ja. Das war wieder eine neue Übersetzung. Bei mir heißt es, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade. Ja? Völlig, hofft völlig auf die Gnade. Da heißt es, wird Gnade, wird es mit Barmherzigkeit. Hofft völlig darauf, dass Gott uns hilft. Also nicht ein Teil auf unsere Kraft, ein Teil auf Gnade. Völlig hoffen wir auf Gnade. Du wirst es tun. In diesem Tag bin ich auch versucht, weil wir machen gerade, im Grunde müssen wir unser Dach reparieren lassen und wir brauchen 3 Tage Sonne. Und wenn ich 3 Tage Sonne brauche, in einer Zeit, wo ich keine geistliche Arbeit habe. Jetzt haben wir die Sonne und wir haben dieses Jahr so verregnet gehabt. Und gestern sagt Anita zu mir, gestern, weil wir heute Seelsorge den ganzen Tag hatten, was wirst du denn morgen machen? Also wirst du den Dachdecker bestellen? Weil ich muss dabei sein, wenn dann. Nein, sage ich, das werde ich nicht tun. Ich werde auf Gnade hoffen, dass wir im Oktober, wenn ich frei habe, nochmal Sonne kriegen und genügend Tage an Sonne, damit das Dach gemacht werden kann. Da hat sie gesagt, das ist okay. War sofort mit eins. Ich hoffe auf Gnade. Ich hätte jetzt noch die Tage. Wir hatten frei, wir hatten Urlaub. Wir haben uns mal ein paar gefragt. Ich hätte auch sagen können, Moment, wir machen das Dach. Schönes Wetter. Donnerstag, Freitag, kriegen wir doch hin. Nein, habe ich gesagt, wir haben Urlaub. Wir wollen das nicht jetzt. Wir wollen unsere Zeit nicht ins Dach investieren. Gott wird uns Gnade geben. Auch im Oktober, wenn wir Zeit haben. Ja, und das werden wir erleben. Ich werde es erleben, weil ich auf Gnade vertraue. Ich vertraue nicht auf den Wetterpropheten. Die vierte Regel, die ich aufstelle, also die dritte Regel war, wir kommen zu Jesus und bitten Gnade. Die vierte Regel, Wir erkennen an, dass niemand sich ohne Gnade verändern kann. Und jetzt geht das ganze Ding noch weiter. Darum gewähren wir sie ihm auch dem anderen. Nicht nur uns. Wir können uns nicht verändern ohne Gnade. Wir bleiben immer die gleichen ohne Gnade. Und der andere kann sich auch nicht verändern ohne Gnade. Wenn du dem anderen also keine Gnade gibst, sondern wie das Gesetz auf ihn ausrichtest, tu so, streng dich an, reiß dich zusammen, das ist Gesetz. Ich lese euch gleich noch einige Sätze vor. Der bringt andere unter Gesetz und das, was du siehst, wirst du auch ernten. Wir müssen auch anderen wieder Gnade gewähren. Wenn der andere sagt, hab doch Geduld mit mir. Das war so ein Ehespielchen, das wir über Jahre gemacht haben, was jetzt langsam ausklingt, weil wir es ziemlich gepackt haben. Aber Jahre mussten wir das üben. Wir waren so ungeduldig miteinander. Und die Ungeduld aneinander hat einen reizbar gemacht. Weil wir immer Ansprüche gestellt haben. Und wenn wir gesagt haben, du, ich mache das gar nicht mit Absicht, ich will das ja tun, aber hab Geduld mit mir. Bis Jesus das getan hat. Wenn der andere gesagt hat, ja, ist okay, ja, ist schon gut. Denn in dem Augenblick hat er selbst Gnade freigesetzt, für sich selbst, für mich auch. Und dann ging die Spannung weg. Forderung an den Menschen bringt ihn unter eine Spannung, bringt ihn unter Verkrampftheit und Angst. Und dann reagiert er wütend oder ärgerlich oder zieht sich zurück in Schnecken aus. Er kann auch mit Depressionen darauf reagieren, indem er sich zurückzieht. Aber das ist davon, wenn wir entweder uns unter Gesetz bringen lassen. Natürlich brauchen das vor den Menschen nicht immer so betonen. Ich lebe nur aus der Gnade. Das ist dann religiös, ne? Aber deinem Herzen musst du dir bewusst sein, nicht ich, Christus. Es ist ganz wichtig, dass wir Jesus dann auch die Ehre geben. Als ich noch im Beruf war als Architekt, hatte ich Eckert mal mit. Da stand eine sehr hohe Summe aus. Der Kunde hatte 70.000 D-Mark zurückgehalten. Das war eine ganze Menge Geld und hatte sich einen Gutachter genommen und wollte viel Geld nicht bezahlen. Und ich hatte gebetet wie eine Feuerwehr. Zu Hause und dann auch noch auf dem Weg dahin. Und dann, als ich hörte, was die alles sich schon oben erzählten, was die alles machen wollten, da sank mir der Mut. Aber ich habe nur mal gesagt, Herr, hilf, Herr, hilf. Dann kam der Gutachter, dann kam Eckhard Fischer dazu, als Chef, und dann lief das Spielchen ab. Eine Stunde mit dem Gutachter durchs Haus. Und der Gutachter hat nur für uns entschieden. Ja, gucken Sie mal hier, das ist schief. Das muss. Und dann wollte der, was weiß ich, wie viel Geld dafür haben, wie viel D-Mark dafür haben. Und der Gutachter hat eine Wasserwaage daran gehalten. Wir haben Sie recht. Und er hat gesagt, 30 Mark wert Window. Der Bauherr hat ihn angeguckt. 30 Mark? Ja, mehr ist das nicht wert. Das ist eine halbe Stunde Arbeit, ist es erledigt. 30 Mark ist der Gegensatz. Dann sind wir zusammengegangen und hat er zum Schluss so einen kleinen Wert nur gehabt. Und der Bauherr war so geschockt von dem, was abgelaufen ist, dass wir zum Schluss als Sieger da standen. Und ich sage, bitte, füllen Sie sofort den Scheck aus, den Rest. Der hat mich angeguckt, jetzt sofort. Ich sage, jetzt sofort. Der Gutachter hat entschieden, ich möchte Ihr das Geld mitnehmen. Der hat den Scheck ausgefüllt, ich habe den Scheck mitgenommen. Wir waren zu Hause und Eckhard war damals noch nicht gläubig an Jesus. Und dann rief er mich an und sagte, Gratulation, Gratulation, wie du das gemacht hast. Ich sage, nicht ich, das war Jesus, habe ich gesagt. Ach, hör mir auf mit deinem Jesus. Ich sage, nein, nicht dein Jesus, das war mein Jesus, habe ich gesagt. Wenn ich das hätte machen müssen, dann wäre alles schief gegangen. Jesus hat mit diesem Gutachter gesprochen, hat ihn gebraucht für uns. Und er hat da schon erlebt, was es bedeutet, wenn Gnade beansprucht wird. Also wir erkennen das. Ohne Gnade kriegen wir nichts gebacken. Wir müssen Gnade beanspruchen. Wir müssen aber auch Gnade geben. 1. Petrus, seid ihr denn noch? Ich habe schon wieder zugeschlagen. 1. Petrus 5. Vers 5.
Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade.
Genau. Also wenn wir Gnade beanspruchen wollen, müssen wir uns auch gegenüber den anderen mit Demut umhüllen. Das heißt, nicht an ihn diese Forderung stellen, er muss das hinkriegen, er muss das schaffen. Ne? Sondern wir müssen auch ihn darauf hinweisen, auch du schaffst es nicht ohne Jesus. Auch du schaffst es ohne Jesus. Der Demütige gibt das zu, dass er ohne Jesus nichts kann. Und der Hochmütige protzt von dem, was er hinkriegt. Aber dem Hochmütigen widersteht Gott und dann gelingt plötzlich nichts. Alles geht schief. Das habe ich mal erlebt, auch in Finnland. Da hat einer so geprahlt, was er für ein guter Treppenbauer ist. Und dann hat er uns gebeten, ob wir mit anfassen konnten, die Treppe in dieses neue Gebäude zu tragen. Und wir waren am Urlaub gemacht, haben gesagt, okay, fahren wir mit. Und dann haben wir die Treppe reingetragen und hat er versucht, die Treppe in das Treppenloch, die war genau maßgeschneidert, in das Treppenloch reinzukriegen. Und er hat geklemmt und der hat geschwitzt, weil er vorher so gesagt hat, was er für ein Könner ist, wie er das hinkriegt. Und jetzt ging die Treppe nicht in das Treppenloch rein. Und das Ding war teuer, es war alles maßgefertigt. Oh, der hat Angst und Wasser geschwitzt. Dann hat er zum Schluss einen dicken Hammer genommen, Holz draufgelegt, dann hat er auf die Treppe gedonnert. Aber da war nur mit Wucht und mit Wut, soll ich mal sagen, wieder rein. Der hat nie wieder gesagt, hat sich nie wieder so gerühmt. Gott hat ihm Lektion erteilt, dass wer sich hochmütig hinstellt, dass er ihm keine Gnade gibt. Im Hebräerbrief noch ein Vers, Kapitel 12. Vers 15.
Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viel verunreinigt werden.
Mhm. Der Anfang von diesem Vers 15 sagt, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Weil die Folgen sehen wir dann. Eine Wurzel von Bitterkeit, Enttäuschung. Wenn wir sehen, dass ein anderer keine Gnade vor Anspruch nimmt, dann weist ihn doch darauf hin. Lass uns doch, dass du sagst, was strengst du dich so an? Lass uns doch mal beten. Wir haben das jetzt in den Tagen auch erlebt. Das ist an sich schon zur Regel geworden, ziemlich zur Regel, aber gut, dass der Heilige Geist mich daran erinnert. Wir haben Schränke aufgebaut und ich bin in den Dingen, wie soll ich sagen, ziemlich ungeschickt. Ja, wenn ich diese Pläne lege, dann Anita sagt, verstehst du das Strickmuster? So komme ich mir auch vor, als wenn ein Strickmuster von mir liegt. Nee, wie heißt das Ding? Strickmuster? Mhm. So unsere Redepläne, wisst ihr? Und dann habe ich einen Bruder gerufen, der an sich Ahnung hatte und der hat damit geholfen. Der konnte, das habe ich gesagt, Moment, lass uns erst beten. Lass uns erst Gott um Gnade bitten. Dann haben wir gemeinsam gebetet und das ging. Ruckzuck ging das, es ging so wunderbar. Warum? Weil wir gesagt haben, du kannst es zwar, aber wir bitten Gott erst in die Sache rein. Wir bitten also auf Gnade erstmal um Gnade. Und dann haben wir keinen Mangel an Gnade. Und dann entsteht keine Bitterkeit, keine Wut, kein Geschrei, weil alles schief geht, dann haut man sich nicht mit dem Hammer auf den Finger. Dann bohrt, kommt die Schraube nicht hinten aus dem Holz wieder raus und guckt vorne aus der Tür. Ja, dann ist der ganze Schrank hin. Es geht sehr schnell. Ja, man sollte lieber sich an Gott klammern. Gut. Jetzt ist mir noch ein wichtiger Vers, weil auch die Kassetten ja weitergegeben werden. Und hier sind ja viele Frauen, das ist an sich was für euch. Gehen wir noch mal in den Petrusbrief. In 1. Petrus 3. Das ist ein sehr wichtiger Vers für Männer. Aber ich glaube, er gilt auch für Frauen. Von Vers 5 bis 7. 1. Petrus 3. Petrusbrief.
ziemlich hinten.
Bitte?
Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten.
Wir gehen gleich weiter. Könnt ihr sagen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten? Ja, sie setzten ihre Hoffnung auf Gott vielleicht. Ja, lesen wir noch weiter.
Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet.
Machen wir mal bis hierher, lesen wir gleich den Vers 7 noch hinterher. Es geht ja jetzt hier um die Unterordnung der Frau. Wenn die Frau sich unterordnet, kommt der Teufel sehr oft mit dem Bedenken, dein Mann wird es nicht machen, was du wünschst, der wird ganz was anderes tun, der geht gar nicht auf dich ein, der denkt gar nicht daran, der macht, was er will. Mit den ganzen Dingen kommt der Teufel und bombardiert dich. Was will er denn damit erreichen, indem man diese Dinge in deine Gedanken gibt? Ja, er will, dass du dein Mann die Untertan bist. Er will einfach, dass du tust, hier regiere ich, das lasse ich mir nicht bieten, das machen wir so, wie ich das möchte, oder ich will auch mal was nicht. Ja. Der Teufel gibt uns, das sind die Gedanken, weil er einfach nur uns so gegeneinander aufbringen will. Aber hier heißt es, ich will das nochmal so extra betonen, sagten, haben sie ihr Herz auf Gott gerichtet, stimm du jetzt oder rede du mit ihm, rede du zu seinem Herzen. Ja, und plötzlich sagen die Männer, na gut, machen wir das heute mal. Denn aus natürlichem Antrieb hätte er nie vielleicht das getan. Vielleicht, ich habe das schon erlebt, dass sie später sagten, ich weiß es gar nicht, warum ich das so gemacht habe. Zum Schluss wussten sie gar nicht, warum sie es gemacht hatten. Aber weil die Frauen ihre Hoffnung auf Gott setzten, und nicht auf ihre, wie soll ich das sagen, auf ihre Worte, auf ihre List, auf ihre Weisheit. Ach Schätzchen, mein Liebe, Süßer, du kannst mir doch den Wunsch gar nicht abschlagen, heute da und dahin zu gehen. Ja? Das ist Zauberei. Wenn wir etwas erreichen wollen, über diese Art und Weise mit Schmuserei oder so, das ist Zauberei, das ist nicht Gottes Wege. Setz dein Vertrauen auf Gott und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Setz dein Vertrauen auf Gott, der macht das. So, jetzt der Vers 7. Jetzt sind die Männer dran.
Ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden.
Amen. Ja, Gott sagt dir ganz klar zu den Männern, du, die Frau ist hier in einer Stellung als das schwächere Gefäß. Jetzt sieh zu, dass du dir Gnade gibst. Wenn du mir keine Gnade gibst, dann wirst du auch leben, du kannst beten, was du willst, ich werde deine Gebete nicht erhören. Denn das Gott sagt, wenn du dem schwächeren Gefäß nicht die Ehre gibst, das meint Respekt, Wertschätzung. Ja? Wenn die Männer nur ihren eigenen Willen durchdrücken wollen, weil sie denken, ich bin hier der Boss, was ich mache, das läuft. Wenn die beten, was meint er, was da geschieht? Ich kann euch das sagen, was geschieht. Gar nichts. Weil Gott ihre Gebete nicht erhört, das sagt dieser Vers ganz eindeutig. Aber umgekehrt ist es ganz genauso, wenn wir auf der Siegerseite sitzen. Und wenn wir den Trumpf ausspielen, so wie man sagt, und der andere ist auf der schwächeren Seite, dann geschieht es mit uns ganz genauso. Also Gott ist nicht parteiisch. Gut. Sparen wir nochmal einen Vers, ob der sehr, auch sehr, sehr wichtig ist. In 1. Korinther Kapitel 8, damit wir sehen, dass diese Gnade ist auch nicht begrenzt, weil manchmal begrenzen wir die Gnade einfach, dass wir in den Vorstellungen leben, was wir haben. Und Gott sagt, guck doch nicht auf das, was du hast, guck auf das, was ich habe. Entschuldigung, es steht 2. Korinther 8, Vers 2. Korinther 8. Vers 9. Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reicher werdet. Amen. Amen. Lesen wir das jetzt, 2. Korinther 9.
Vers 8.
Genau. 2. Korinther 9, Vers 8. Schön. Esther? Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, allzeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Amen. Das würde ich gerne noch mal Hoffnung für alle, Berti.
Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht, ja mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch den anderen Gutes tun können.
Ja. Und der Vers ist ganz interessant, weil wir da vorhin drüber gesprochen haben. In diesem Vers geht zum Ausdruck, dass du nicht nur so viel erbitten sollst für dich selbst, sondern auch, dass du auch noch reichlich austeilen kannst, dass du auch für andere noch hast. Gott aber vermag, und der Vers 6 kündigt das an sich schon an, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem eigenen Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. So, jetzt, wenn ein Mensch auf das guckt, was er hat, auf die Fähigkeiten, die er hat, er hat aber im Herzen, er müsste hier großzügiger sein. Er würde aber berechnet aber und sagt, wenn ich das jetzt weggebe, wenn ich das Opfer jetzt gebe, an die armen Kolosser oder so, dann kann es sein, dass wir den Rest der letzten 14 Tage nur noch Wassersuppe essen. Wenn er so denkt. Er weiß aber, ich sollte diesen, meinetwegen, diesen 100-Euro-Schein jetzt geben. Aber er guckt auf das, was da noch überbleibt. Dann macht er Fehler. Es geht nicht darum, dass er was gibt, wo er nicht das Ja zu hat. Versteht ihr? Er muss das Ja in seinem Herzen haben. Gott muss das Ja dazu in seinem Herzen geben. Wenn er aber das Ja in seinem Herzen hat und guckt auf das, was er an Reserven hat, dann geht er baden, weil er nicht auf das guckt, was Gott hat. Er beansprucht nicht Gnade, weil wenn Gott uns ins Herz gibt, 100 Euro meinen zu geben, aber das Geld würde dann nicht ausreichen, obwohl Gott es erwartet, dann wäre Gott, würde Gott uns, Gott könnte uns doch keinen Auftrag geben, 100 Euro zu geben, wenn wir dadurch Mangel leiden. Wenn es uns also sagt, dann wird er uns auch den Rest wiedergeben. Das habe ich immer zu Genüge erlebt. Das ist eine gängige Praxis bei Gott. Aber niemand erlebt es, wer keinen Glauben dazu hat. Wie gesagt, ich will dann nicht so ermutigen, dass ihr ständig über die Maßen gebt oder irgendetwas. Aber wenn Gott euch etwas ins Herz gibt, etwas zu tun, dann tut das auch, ohne dann auf das zu gucken, was ihr habt. Weil dann wird Gott es auch wieder auffüllen. Das sagt dieser Vers 8 so klar. Da meint nämlich dieser Vers 8, sagt Gott aber vermag, auf und überströmen zu lassen, jede Gnade, damit ihr in allem, alle Zeit, volles Genüge habt und überströmend seid zu jedem guten Werk. Gut. Jetzt gehen wir mal zum Gesetz über, um das zu verstehen. Schlagen wir mal Römer Kapitel 7 dazu auf. In Römer Kapitel 7, ich will das nochmal sagen, das Gesetz, um das zu verstehen, das Gesetz stellt Anforderungen an dich. Ja, an deine Kraft, an deine Fähigkeit. Sie setzt also ihre Hoffnung auf dich, aber die wird dann enttäuscht. In Römer 7 hat Paulus die Römer und auch die Juden, die ja auch in der römischen Gemeinde waren, gewarnt, ihr Vertrauen auf sich selbst zu setzen. Und das lesen wir einfach mal in einigen Versen, vielleicht abschnittsweise. Zuerst mal die Verse 7 bis 10.
Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben um.
Römer 7, bist du da? Römer 7 bis 10.
Der Mensch unter dem Gesetz. Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art.
Lass uns mal hier einmal. Achtet mal auf diesen Satz, der ist sehr wichtig. Denn auch von der Lust hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. In dem Augenblick, wo das Gesetz sagt, tu das nicht, bewirkt es die Lust in mir. Jetzt mache ich es gerade. Das ist bei den Kindern so ganz üblich. Wenn du sagst, geh nicht an die Herdplatte oder geh nicht an den Kühlschrank. Genau das macht es, was du sagst, was es nicht machen soll. Weil du mit Verboten arbeitest, mit Gesetz arbeitest. Du musst das Gesetz verstehen. Tu das hier nicht. Das wollen wir hier nicht so. Das hat damals, fand ich, Maria Prehan in ihrem Werk sehr gut gelöst. Wir haben dann mal eine Woche mit den Kindern eine Freizeit mitgemacht. Da stand zum Beispiel in so einem kleinen Apartment, was wir da gemietet hatten für die Woche, stand oben ein Schild drüber, da stand drauf, hier leben Nichtraucher und Raucher, die nicht rauchen. Es hat kein Verbot aufgerichtet. Versteht ihr? Es hat kein Gesetz aufgerichtet. Hier leben Nichtraucher und Raucher, die nicht rauchen. Wenn sie gesagt hätten, wir wollen nicht, dass hier irgendjemand raucht, da hätte jemand drüber gemeckert. Hier darf man doch nicht, schon wieder so ein gesetzlicher Laden oder was weiß ich was. Einige hätten sich dran gehalten, vielleicht hätten einige auch heimlich geraucht. Aber das sagt dieser Vers. Die Lust wäre in mir gar nicht entstanden, wenn einer gesagt hätte, tu das nicht. Der Vers 8. Liest du noch weiter?
Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot.
Sag mal deinem Kind, geh nicht an die Bonbons. Was meinst du, was das macht? Genau, das geht dran. Das wird warten, bis du nicht zuguckst, und dann wird es dran gehen. Das macht man heute schon als Werbung teilweise. Indem man das als Werbung gönn dir ja nichts Gutes oder irgend sowas, indem man das negativ macht, weil man dann genau weiß, jetzt tut es gerade. Man benutzt also biblische Dinge, um die Lust zu bewirken in den Menschen als Kaufanreiz. Gut, lest du noch weiter?
Ich lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Ich aber starb. Und so fand sich, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war.
Genau. Wenn wir Gebote aufrichten, Verbote aufrichten, tu das nicht, halte dich dran, sei streng oder so, dann führt es nur zu Widerspenstigkeit. Es führt nur zu Sünde. Und darum müssen wir uns angewöhnen, mit Gnade zu arbeiten, mit Gnade zu reden, mit Gnade umzugehen und keine Gesetze aufzurichten. Ich habe hier eine ganze Menge Dinge, die habe ich einfach mal aufgeschrieben, das lese ich euch nochmal vor. Wie sowas aussieht, ja? Aber meiner Praxis. Vers 5, Vers 13 an Christa, liest du mal weiter.
Kann aber etwas, das heilig, gerecht und gut ist, unseren Tod bewirken? Nein, ganz und gar nicht.
Also das Gesetz ist nicht schuld. Das Gesetz bewirkt nicht unseren Schuld.
Aber gerade dadurch, dass die Sünde das Gute benutzte, um mir den Tod zu bringen, hat sie sich als Sünde entlarvt. Durch das Gebot ist sie in ihrer ganzen Abscheulichkeit sichtbar geworden. Das Gesetz ist von Gottes Geist bestimmt, das wissen wir genau. Ich aber bin nur ein Mensch und der Herrschaft der Sünde ausgeliefert. Ich verstehe ja selber nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Bin ich mir aber bewusst, dass ich falsch handle, dann gebe ich damit zu, dass Gottes Gesetz gut ist. Das aber bedeutet, nicht ich selbst tue das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt, treibt mich dazu.
Genau, das müssen wir erkennen. Es ist nicht Gottes Gesetz das Problem, sondern ich bin das Problem. Wenn also Gesetz in mir gefordert wird, neige ich dazu, genau das Entgegengesetzte zu tun. Zum Beispiel, du nimmst dir morgens vor, heute werde ich höflich und nett sein zu allen Menschen. Ich werde ganz nett sein, ich werde die Leute anlächeln, ganz freundlich sein. Ich kann dir sagen, wie lange das durchhält. Das dauert gar nicht lange, da schenkt Gott dir einen Menschen über den Weg. Er ist genau entgegengesetzt. Und dann merkst du, wie auf einmal rastest du aus und deine Gesichtsmuskeln entgleiten dir. Und dann ist es passiert. Die Freundlichkeit ist dahin. Und der ganze Plan, den du dir vorgenommen hast, ist misslungen. Es liegt einfach daran, weil Gott das nicht will. Gott will keinen Stolz wieder in uns aufbauen. Gott will, dass wir auf Gnade bauen, nicht mehr auf unseren stolzen Menschen, der alles hinkriegt. Gott sagt, nimm dir das nicht vor, du schaffst es dann so nicht. Erwarte es von mir. Aber dann müssen wir Gott auch zum Schluss die Ehre geben dafür, wenn es uns dann gelungen ist, mach den vollbrachten Tag. So, der Vers, weiß ich jetzt gar nicht, meine Übersetzung, wie alles ist, von Vers 18. 18 und 19 nochmal.
Ich weiß wohl, dass der Mensch von Natur aus nicht gut ist. Deshalb werde ich niemals das Gute tun können, so sehr ich mich auch darum bemühe. Ich will zwar immer wieder Gutes tun und tue doch das Schlechte, ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch.
Ja, Amen. Ja, wir nehmen uns das vor, ich verabscheue das, ich mag das nicht und abends stelle ich wieder fest, oh, bin wieder gescheitert. Das sind die Dinge, die uns so leicht wieder einholen und wo Gott uns aber auf Gnade ausrichten will. Nun lasst uns mal so einige Verse angucken, aber ich habe geschrieben, die Gesetzlichkeit wird in ihrer Sprache erkannt, denn aus dem Mund kommt das hervor, was im Herzen des Menschen ist. Einige Dinge habe ich schon gesagt. Streng dich an. Reiß dich zusammen. Das wirst du schon schaffen. Aber ich habe hier noch eine ganze Menge. Sei ehrgeizig. Achte auf deine Worte. Das habe ich ganz besonders mal erlebt, auch in Finnland. Da hat ein Mann so auf seine Worte geachtet. Er hat immer nett und höflich geredet. Bis in einer aus Versehen, der hat den Fuß zur Seite gesetzt und stand auf mit dem rechten Bein auf seinem großen Zeh. Da sind auch seine Gesichtsmuskeln entglichen. Und dann hat er gesagt, du Sauzahn! Alle haben da gesessen. Aus diesem Munde dieses feinen Herrn hätte das niemand gedacht. Ja? Das war sein Charakter, der ist zum Vorschein gekommen. Er ist einfach freigesetzt worden in dem Augenblick, wo er sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Der Mensch, der sich unter Kontrolle hat, der kann sich zwar nach außen hin schön aussehen, aber das, was im Herzen ist, wird hervorkommen. Und darum müssen wir Gott bitten, dass wir im Herzen verändert werden und dass das gar nicht mehr in uns ist, dann kann es auch nicht mehr rauskommen. Also, achte auf deine Worte, war das vorbei. Also überall auch, man kann das immer, du musst oder das darfst du nicht. Das sind alles Verbote. Tu das nicht, streng dich an, reiß dich zusammen, hab ich schon gesagt. Sag mal deiner Tochter oder deinem Kind, räume auf. Du musst aufräumen oder irgendwas. Ich will nicht. Das bedeutet ja nicht, wir kommen da vielleicht ganz schön in die Klemme dabei. Das bedeutet ja nicht, dass wir keine Anweisungen mehr geben dürfen. Aber diese Herzensstellung, versteht ihr? Das von Gott zu erwarten, auch wenn der Mensch das tut, aber nicht in dieser Horizontal.
Er hatte auch Schwierigkeiten. Die bekommt jedenfalls dienstags immer zum Essen.
Wer?
Und hat nur eine Stunde Zeit. Fall langsam. Ne? Mhm. Pass auf, darf ich auch alles nicht sagen. Ne? Mhm. Hat ganz wenig Zeit. Hat nur eine Stunde von Hildesheim und nur Essen und wieder auf sein Motorrad und weg. Mhm.
Aber denk mal dran, du bist im Bund mit Jesus. Wenn du zu Jesus jetzt sagst, Herr, du wirst jetzt wieder begleiten auf der Tour. Du bist mit ihm. Und du wirst deine Hände behalten, wird nichts passieren. Dann erwartest du Gnade für Guido, kannst du doch erbitten. Ne?
Ja, ich stelle immer die Engel um ihn und dein Motorrad und man verkehrt dann.
Ne? Das ist richtig, dass du das tust. Das ist in Ordnung, dass du das tust. Aber dann darfst du an ihn nicht mehr die Forderung stellen, denn dann erbittest du es von beiden. Er soll aufpassen und Jesus soll aufpassen. Ich würde eher sagen, Jesus, danke, dass du auf ihn aufpasst. Du wachst über ihn. Ne?
Ja, so macht man viel.
Ja, das macht man. Das ist ja auch, wir lernen ja auch, wir sind ja hier, um zu lernen. Aber du wirst merken, dass deine Spannung weggeht.
Ja, das meine ich eben, das ist ganz ja. Groß dann.
Ja, die Spannung, Mann, der hat jetzt nur wieder so kurz Zeit hin und her. Der ist so in Gefahr, das macht dich verkrampft und das macht dein Herz dann eng und deine Herzarterie. Aber Gott will, dass du weißt, du hast Gnade bei ihm. Und wenn du dir erbittest, kriegst du dir auch. Und dann wird er geschützt und deines Gebetes willen. Aber die Folge davon müsste Gelassenheit sein.
Ja, es ist nachher auch gut, es ist nur immer so zu Anfang, ist klar.
Aber ich will auch mal ein paar geistliche Dinge sagen. Ich muss beten. Ich muss beten. Wer beten muss, der kommt unter einen, der stellt sich selbst unter einen Druck. Und irgendwann bricht dieser Druck zusammen. Oder andere Menschen sagen, du musst täglich so und so viele Verse in der Bibel lesen. Du bist kein echter Christ oder was weiß ich was. Zu mir hat mal jemand gesagt, ich musste täglich morgens Lobpreis machen. Wisst ihr, was entstanden ist? Es ist ein Hass in mir gegen Lobpreis entstanden. Ein Hass, ich mochte diese Keyboard nicht mehr sehen. Und ich habe selbst gemerkt, dass ich selbst nicht wachsam gewesen bin. Ich gebe nicht dem anderen Schuld, der das jetzt gemacht hat. Ich selbst bin darauf reingefallen und habe mich dadurch diesem Gesetz geöffnet und bin in Widerspenstigkeit dadurch gekommen. Und da musste ich erstmal wieder rauskommen.
Aber reinigen sollen wir doch hier in Abend, ne? Reinigen?
Ja, das ist okay. Aber ich muss aber erkennen, dass wenn ein anderer mich auch unter Gesetz bringt, man kann dich ja auch unter Gesetz bringen. Ja? Das musst du hinkriegen, das wirst du schon hinkriegen. Meinetwegen, Ines erwartet von dir etwas, wo du dich überfordert fühlst. Und sie würde sagen, das kriegst du schon hin. Ja, du kannst dich nur frei machen von dieser Sache, indem du sagst, da bin ich nicht sicher. Für mich empfinde ich das wie eine Überforderung heute. Aber ich setze mein Vertrauen auf Gnade und dann sehen wir, wie weit es geht. Das heißt, du blockst auch das andere ab, wo dich unter Gesetz bringen will. Du blockst das ab, wo der andere dich unter Gesetz bringen will. Weil du merkst, wann immer dich einer unter Gesetz bringt, überfordert er dich. Kommt eine Spannung auf. Und dann wird das Herz eng oder so. Ja, dann bist du verkrampft und dann bist du abends fix und fertig. Nein, sagt, das weiß ich nicht, aber ich beanspruche für mich Gnade, dann sehen wir, wie weit wir gehen und wie weit es geht. Und mehr als dann geschieht, tue ich nicht. Und damit hast du Grenzen gesteckt und du bist nicht unter Druck gekommen. Wir müssen Grenzen stecken und uns auch nicht unter Gesetz bringen lassen.
Das ist schwer zu lernen.
Ja, das ist eine Übung. Aber wisst ihr, wenn wir die Übung... Ja, gut. Aber wenn wir die Übung gelernt haben, dann werden wir merken, was das für ein Segen für uns ist.
Wenn es schon mal bewusst ist, ist richtig. Aber mir fällt es immerhin eher an, weil ich zack, bin ich auch zu schnell und dann gibt es auch anders machen.
Ich will noch ein paar andere Dinge sagen. Zum Beispiel, da jemand raucht noch oder so, ist doch noch nicht losgeworden. Du darfst doch nicht rauchen. Hör sofort auf zu rauchen. Ja, das ist auch ein Gesetz. Anstatt dass wir sagen, bitte Jesus um Gnade, der hilft dir aufzuhören. Ja, das ist doch viel. Ach ja, Gnade, der hilft mir. Ja, ein Christ, weißt du nicht, was geschrieben steht? Wer den Tempel Gottes verdirbt, den verdirbt Gott. Da wird alles eng, ja? Da fühlst du dich sofort verdammt eingeengt. Nein, unter die Gnade bringen. Bitte Gott um Gnade, der hilft dir. Also diese ganzen du darfst, ist so gefährlich. Du darfst nicht so ein Gesicht machen. Lach nicht so laut. Und dann auf einmal rutschst du laut und lachst richtig laut. Mach keine Witze, ein Christ macht doch keine Witze. Auf einmal rutscht der eine raus, ja? Was machst du dann? Oh, jetzt bin ich kein Christ mehr. Dann Christ mehr. Ja,
aber
ja, komm runter weg aus der ganzen Sache. Jesus, du wirst mir helfen, dass ich das nicht tue, was ich nicht tun soll. Ich vertraue dir, dass dein Heiliger Geist das macht in mir. Dann kriegt Gott die Ehre auf der Welt, wenn es dann weg ist. Oder wer mit Alkohol Probleme hat, ja, Gott, du wirst mir helfen, dass ich nicht mehr trinken muss. Aber nicht, ein Christ trinkt nicht mehr. Ja, dann gehst du heimlich an den Kühlschrank, abends im Dunkeln, klebst du die Finger am Kühlschrank. Was kann er mitkriegen dann? Eine christliche Frau trägt doch keine Hosen, die trägt Röcke. Vielleicht ist das für euch unbekannt, diese Sache, aber wie Ingeborg, die schon ein bisschen länger Christ ist, die weiß, dass das damals ganz streng von Christen gehandhabt wurde. Ja. Wer nicht einen Rock trug als Christ, wurde fast mit den Blicken auf den Scheiterhaufen gebracht.
Oh, Mist. Von 20 Jahren,
ja, ganz genau. Ein Christ trägt Röcke. Weißt du denn nicht, dass das Gott ein Greuel ist? Aber es steht nicht in der Bibel von Röcke, es steht von, an einer Frau soll keine Männerkleidung gefunden werden. Das ist ganz was anderes, keine Männerkleidung gefunden werden. Das steht geschrieben. Also die Frau soll sich nicht selbst zum Mann machen. Gott hat sie als Frau gewollt und soll auch ihr Frausein betonen. Und nicht sagen, ich gefalle mir nicht als Frau, ich hasse mich als Frau. Und jetzt kleide ich mich wie ein Mann, jetzt lasse ich mir meine Haare so schneiden wie ein Mann, jetzt ziehe ich mir die Hosen so eng an wie ein Mann. Frauen, die das gewollt haben, schon vom Kind an oder vom Kind auf, die sind oft unterentwickelt in ihrer Persönlichkeit, auch in ihren körperlichen Formen, in ihren fraulichen Formen. Wir müssen das, was Gott gewollt hat, annehmen, akzeptieren über uns, bestätigen, auch durch die Kleidung bestätigen. Ein männlicher Christ trägt ein weißes Hemd und eine Krawatte und einen Anzug zum Gottesdienst. Ich habe aus diesem Grund Anzüge gehasst. Weil man mich nicht angenommen hat ohne Anzug, dann wäre ich kein echter Christ gewesen oder so. Das ist euch, da lacht ihr vielleicht heute drüber. Auch zu meiner Zeit war das was ganz Übliches. Heute mag ich im T-Shirt vor euch zu sitzen. Die Kinder von Christen sind immer artige Kinder. Oh, furchtbar. Furchtbar. Wie bringt man die Kinder und die Eltern selbst, wie bringen die sich selbst unter einen Fluch? In dem Augenblick, wo das Kind mal irgendwas macht, ja, es schmiert mit dem Finger, geht mit dem Finger in eine Marmelade und probiert so, ja. Was machst du da? Wer wir ist uns? Ja, warum? Weil man sich Gesetze auferlegt, ja. Wir lernen doch alle. Lass doch die Kinder auch lernen. Gib doch den Kindern auch Gnade zu lernen. Wobei ich nicht sagen soll, dass du erlaubst, dass es das macht, und mal eine Familie zu Besuch. Der Lütsche beim Abendessen, der hat einen schönen Glastisch. Der hatte mit dem Finger ging der in die Leberwurstdose und hat auf dem Glastisch rumgeschrieben damit. Weil er das so toll fand. Also, alles was Verbote sind, arbeite nicht mehr mit Verboten, aber mit Geboten, nicht mit Verboten. Du sollst nicht, du darfst nicht, das macht man nicht, sondern Gott wird dir helfen, Gott wird dir Gnade geben, oder wie du immer das ausdrückst. Aber bring den anderen unter Gnade. Und der Gnade meint, du sagst dem anderen, dass Gott ihm dabei hilft, das so und so zu tun. Und das entspannt den anderen, das versteht er, dann kommt er nicht unter Druck. Und dann kommt er nicht unter diesen Fluch nach Jeremia 17, 5 und 6. Also Gesetz nochmal, um das zum Abschluss zu bringen, stellt immer Anforderungen an den Menschen. Die Gnade stellt Anforderungen an Gott. Das ist der große Unterschied. Und das müssen wir lernen. nicht mehr einfordern, an Menschen zu stellen? Machen wir jetzt, was ganz wichtig ist, weil wir ja auch selbstständige Menschen unter uns haben. Wie gehe ich denn, wie mache ich denn das mit meinen Mitarbeitern? Das bedeutet nicht, dass ich keine Anweisungen mehr geben darf. Anweisungen müssen gegeben werden. Ich muss doch ganz klar sagen können, was ich erwarte. Aber in meinem Herzen, und das ist das Entscheidende dabei, ich möchte es nochmal so betonen, das Entscheidende ist, was du mit deinem Herzen denkst, auch für den Mitarbeiter. Gott, und du wirst ihm jetzt Gnade geben, dass er das kann, dass er es hinkriegt. Nehmen wir an, irgendeine Person ist nicht so geschickt im Haarschneiden, und nicht so geschnickt, aber der Kunde, den er jetzt hat, ist sehr penibel. Wenn du jetzt hingehst und sagst, jetzt gehen Sie hin, dann stellen Sie sich ja nicht ein Loch in die Haare schneiden oder so, dann kann ich dir sagen, was passiert. Der wird ein Loch in die Haare schneiden. Weil das, was du nicht erwartest, das steht im Hiob geschrieben. Das, was du Angst hast, das geschieht, genau das wird geschehen. Sondern sag ihm, gehen Sie mal hin, Sie werden das schon machen. In deinem Herzen denkst du, das musst du nicht bei ihm immer betonen, Gott gibt dir Gnade. Zum Christen kannst du das sagen, Gott wird dir helfen. Aber den Mitarbeitern, zumindest in deinem Herzen musst du das denken. Herr Jesus, geh du jetzt mit, führe du seine Hände, gib ihm Geschick. Ja? Wenn wir das in unserem Herzen denken, dann spürt der andere unsere Gesinnung. Der spürt die Gesinnung, die da ist. Der spürt, dass da kein Gesetz ist, sondern dass Gnade ist. Und das macht ihn locker. Und dann schneidet er wie auf Flügel.
Das habe ich heute gemacht. Wir schnitten, wir waren allein im Geschäft. Da dachte ich auch, sie wollten nicht, ne?
Wunderbar. Ja, greift dem Herzen. Wo wir Gnade beanspruchen, erleben wir Gnade. Ja? Aber es ist etwas, Gott hat Geduld darum, das müssen wir auch üben. Wir müssen es üben. Das ist nicht eine Sache, die hast du heute gehört und morgen kannst du sie. Nee, das geht nicht. Aber wir müssen uns auch immer wieder selbst hinweisen. Achte darauf, dass niemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Ja, auch wir müssen aufeinander achten, wenn wir merken, der andere beansprucht keine Gnade, erinnere ihn daran. Nimm doch Gnade in Anspruch. Bete doch. Oder ja, erinnere den anderen daran. Dass er nicht darum doktert und am Ende entmutigt ist. Wir brauchen einander auch in dieser Weise einander zu ermutigen. Und dann werden wir erleben, wie die Dinge viel reibungsloser laufen, weil Gnade in unserem Leben ist. Aber dann bitte auch, gebt Gott die Ehre. Wenn er uns geholfen hat, möchte Gott auch die Ehre dafür haben. Denn in Malachi steht geschrieben, im kleinen Propheten, im letzten Kapitel, ich schlage das jetzt nicht auf, da steht geschrieben, dass die Diener Gottes, Gott nicht die Ehre gegeben haben. Und dann hat er ihre Segnung verflucht. Könnt ihr das verstehen? Wer also sagt, dann sagt, habe ich das nicht toll hingekriegt, aber Gott hat ihm geholfen. Das nächste Mal geht die Sache schief, auch wenn er sagt, gib mir Gnade. Weil er Gott nicht die Ehre gegeben hat. Also, dann müssen wir auch sagen, oh, ich habe heute echt, das ging heute so reibungslos. Gott hat mir so geholfen heute bei dir. Okay, das war's. Herr Jesus, möchte ich jetzt auch beten für uns alle und für alle, auch die Kassette hören, Herr, dass Gnade freigesetzt wird in unserem Leben, dass du uns erinnerst durch deinen Heiligen Geist, dass wir diese Lektion lernen, Gnade zu beanspruchen und nicht mehr unter dem Gesetz zu leben, Herr. Nicht mehr Ansprüche an uns selbst oder an andere zu richten, sondern dass du nie aus unserem Gedächtnis rauskommst und dass wir die Gnade, so wie die ersten Jünger nutzen, wo geschrieben steht, sie haben genommen aus der Fülle Gnade um Gnade. So bete ich das auch für meine Geschwister und Vater. Im Namen Jesu segne ich sie dazu. Dass sie Gnade über Gnade beanspruchen. Und der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir hin und gebe dir seinen Frieden. Amen.
Amen.